Herzlich willkommen zur mittlerweile 39. Folge des Diskussionen-Podcastes. Mein Name ist Noah Klaus, ich sitze hier in Berlin und mir digital gegenüber in Hamburg, wenn ich richtig informiert bin, mein Kollege Jean-Philipp Kindler. Wie geht's, Joffi?
Hey, ja, gut eigentlich soweit. Wir haben uns ja heute tatsächlich auch ein gesundheitliches Thema herausgesucht, möchte ich sagen. Aber mir geht's soweit ganz gut. Ich finde es schön, dass wir wieder regelmäßiger zusammentreffen. Unsere Bindung ist stärker denn je, kann man sagen.
Auch wenn wir uns nicht oft in persona sehen, wir arbeiten konzentriert zusammen, so kann man das eigentlich sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Diggen weiter wie die Trüffelschweine nach Nicht-Diskursen.
Genau.
Das ist quasi unser Hobby und deswegen wollen wir uns auch heute ein bisschen antizyklisch mit einem Thema beschäftigen, auf das eigentlich, ja, man kann sagen, kaum noch jemand so richtig Bock hat.
Ja.
Weil es uns jetzt eigentlich schon über 3 Jahre auf den Zeiger geht. Es geht nochmal um Corona.
Und man kann vielleicht schon so viel verraten, als Noah mir vor 2-3 Wochen gesagt hat, ich würde gerne eine Folge über Corona machen, dachte ich mir im Stillen so, Alter, lass mich mit dieser Scheiße in Ruhe. Jesus fucking Christ, was ist denn los? Ey, wir haben es doch jetzt nun wirklich hinter uns gelassen. Die Pandemie ist vorbei. Es gibt nicht mehr irgendwie so einen globalen Zustand von, wir haben hier ein riesengroßes Problem. Was will der junge Berliner denn da jetzt von mir? Und ich musste mich, also heute vor der Aufnahme habe ich die letzten Sachen und die letzten Takes so angesammelt. Und ich bin wirklich mit so einem Gefühl aus dieser Recherche gegangen von, wir sind gefickt.
Ja klar, wenn man sich da sehr reinbegibt, dann kann man so Corona-Doomer werden. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Ich hoffe, wir kriegen heute so einigermaßen eine Balance hin und können trotzdem ein Schlaglicht werfen auf, ja, wieder einen Nicht-Diskurs, eine Sache, die diese Gesellschaft eigentlich extrem beschäftigt, die aber wenig oder zu wenig Aufmerksamkeit bekommt.
Denn diese Diskussion oder der Diskurs, der Corona-Diskurs, ist ja mit einer wirklich kollektiv geteilten Annahme zum Ende gekommen und diese Annahme lautet, diese Pandemie ist vorbei.
Wir können uns ja mal die Frage stellen, wo sind wir jetzt in der Pandemie, wenn man diese 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner sich mal zur Brust nimmt. Dann ist die Aussage, dass die Pandemie vorbei ist, auch richtig. Ja, also offiziell liegt die Inzidenz aktuell bei 3,1 oder so, also lächerlich wenig. Mhm. Und das ist ja erstmal offiziell eine gute Nachricht. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass momentan irgendwie die Krankenhäuser überlastet wären oder sowas. Also
zumindest nicht wegen Corona.
Genau. Was am Anfang der Pandemie ja irgendwie ein großes Drohszenario war, das ist in der Form nicht mehr der Fall. Und wenn man sich auf der Straße und in der Öffentlichkeit umschaut, ist alles eigentlich wieder wie vor der Pandemie.
Genau. Und die dazugehörigen Formate gibt es ja so auch nicht mehr. Es gibt nicht mehr dieses ja fast schon ikonisch gewordene Zeitscreening der Fälle. Mhm. Und was es eben auch nicht mehr gibt, ist diese regelmäßige, fast schon heimelig gewordene Berichterstattung über den Christian Drosten NDR-Podcast. Da habe ich jetzt nochmal nachgeschaut als Vorbereitung. Da gibt es jetzt ganz aktuell eine Folge, oder was heißt aktuell, von Anfang Mai, zum Thema Long-Covid. Da haben sie es dann mal so angerissen. Und die Folge davor ist aus dem Januar und die Folge davor aus dem September letzten Jahres. Also auch da scheint Corona einfach keine News mehr zu sein.
Jetzt kann man sich natürlich fragen bei Christian Drosten, wie sehr das auch daran lag, dass er sich, glaube ich, zu sehr im Rampenlicht gesehen hat und ja auch extrem Anfeindungen ausgesetzt war. Mhm. Er hat sich, glaube ich, selber sehr bewusst wieder aus der Öffentlichkeit rausgenommen, was man ihm ja auch nicht so groß verübeln kann.
Nein, auf gar keinen Fall. Das verübel ich niemandem. Keinen Bock auf die Öffentlichkeit zu haben.
Genau. Also grundsätzlich können wir ja eigentlich sagen, das ist so ganz gut. Jetzt kann man sich fragen, okay, Herdenimmunität, ja oder nein? Vielleicht hat auch wieder der Sommer seine Finger drin. Aber grundsätzlich sind wir aus dem Gröbsten raus. Man kann das vielleicht auch daran erkennen, dass die Weltgesundheitsorganisation Anfang Mai diesen Jahres die Pandemie bzw. die pandemische Notsituation für beendet erklärt hat. Mhm. Und auch in den USA hat President Biden das gemacht. Da war es, glaube ich, ein paar Tage später. Aber offiziell ist Corona keine globale pandemische Notsituation mehr.
Ganz genau. Und da kann man jetzt natürlich erstmal so die Frage stellen, wie wird eigentlich in der Rückschau vor allem die Corona-Politik auch hierzulande bewertet? Das hat sich ja immer aufgespalten in so zwei Lager, kann man sagen, oder Noah?
Ich würde auch sagen, es gab einmal die Leute, die eben die Mana und Warner waren. Also wir haben gerade Drosten erwähnt, in den USA war das auch dieser berühmt-berüchtigte Chef von diesem CDC, Fauci oder Fauci oder wie hieß er? Ich habe das nie so richtig ausgesprochen gehört.
Ich weiß das auch nicht, aber er wird wissen, dass er gemeint ist, wenn er diesen Podcast hört.
Du weißt, dass du gemeint bist. Genau, also die Wissenschaftskaste, wenn man das mal so sagen darf, hat sich selber aufgeteilt in diese Mana und Warner und dann in die Liberaleren, die eben große Kritik vor allem an den Lockdowns geübt haben. Also wir können, wir erinnern uns noch, es ist so leicht in den Hinterkopf verschwunden, aber bei uns gab es ja diesen Streeck versus Drosten-Beef, ne? Kannst du dich erinnern?
Ja.
Und dann wurde Hendrik Streeck vorgeworfen, er würde Tote in Kauf nehmen und so weiter und so fort. In den USA ist immer noch sehr präsent dieser Jay Bhattacharya aus Stanford, Professor, der mit den Maßnahmen wirklich hart ins Gericht geht. Also von der anderen Seite, sage ich mal, vom eher liberaleren und konservativen Spektrum gibt's ja auch Leute, die so eine Art Nürnberg 2.0 fordern. Weißt du, was ich meine? Die so richtig so, wir müssen die Leute bestrafen, die uns 2020 eingesperrt haben. Das gibt es ja auch. Ja?
Ja.
Und die anderen, die, naja, versuchen, das eher zu verteidigen, was sie vielleicht auch gemacht haben in der Zeit.
Mhm.
Und ich habe jetzt hier mal von besagtem Jay Bhattacharya mal einen Tweet mitgebracht, sogar schon aus dem September 2022. Da sagt er, the pandemic emergency is over. Research for better treatments should continue, but the lockdowns, restrictions and fear-mongering need to stop. History will remember poorly those in public health who have been blind to the devastating harms caused by the lockdowns. Auf Deutsch also, ja, die Forschung sollte irgendwie weitergehen, aber die Lockdowns, die Restriktionen, die Maßnahmen und das Angstschüren, das muss unbedingt aufhören. Die Geschichte wird diejenigen in der öffentlichen Gesundheit, die halt blind waren gegenüber den Schäden der Lockdowns, die Geschichte wird diese Menschen also in schlechter Erinnerung behalten.
Ja, und ich meine per se, da steckt ja durchaus eine Aufforderung drin, die man ganz gut nachvollziehen kann, nämlich, das ist zumindest meine Position, natürlich muss es Forschung geben zum Thema und eine öffentliche Besprechung geben zum Thema, was sind eigentlich wirklich feststellbare psychologische Auswirkungen von Lockdowns.
Mhm.
So, ich glaube, da kann jeder Einzelne von uns auch mal in sich gehen und sich überlegen, was hat das eigentlich ganz konkret für mich bedeutet. Ich meine, bei uns beiden war das ja durchaus auch so, dass damit die Tatsache einherging, dass wir unseren Job nicht mehr machen konnten, zumindest den Teil, den wir vor Publikum machen, und das ist der große Teil.
Mhm.
Und diese Auswirkungen sind natürlich da und dürfen auch öffentlich besprochen werden. Ist ja klar.
Auf jeden Fall. Frag mal in den Schulen nach. Also es gibt mittlerweile Kinder in der 4., 5. Klasse, die den Großteil ihrer Schulzeit unter dem Damoklesschwert von Lockdowns oder eben wirklich mit Fernunterricht zugebracht haben. Und die haben wirkliche Einbußen zu verzeichnen.
Ja, oder auch noch vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer etwas greifbarer. Allein die unzähligen Leute, die während der Pandemie mal ein Studium begonnen haben.
Ja,
ja, auch das. Und vielleicht in einer normalen Zeit das Privileg genossen hätten, das erste halbe Studienjahr vielleicht auch mit so ein bisschen angezogener Handbremse auch mal genießen zu können, so, ne?
Mhm.
Man hat eine Einführungswoche, man lernt neue Leute kennen, aufregend, man ist irgendwie auch im Partymodus. Es ist ja total toll, dass das so ist. Das alles ist unmöglich geworden. Und finde mal Anschluss in einer Großstadt, nachdem du die ersten 2 Jahre deines Studiums irgendwie zu Hause verbracht hast. Das ist, glaube ich, wahnsinnig schwierig und dem muss natürlich Rechnung getragen werden, ist ja klar.
Wir hatten im Februar eine Markus-Lanz-Folge, wo Lauterbach da war und da ging es auch um ein Aufrechnen oder zumindest eine Rückschau auf die Maßnahmen. Und jetzt ganz interessant aus einem ZDF-Artikel dazu. Die Schulschließungen und auch die Kitaschließungen, das hätte man so lange nie durchziehen dürfen, sagte Lauterbach am Donnerstagabend bei Markus Lanz. Die Politik hätte viel konsequenter die Themen Digital- und Wechselunterricht sowie Lüftungskonzepte angehen müssen. Stattdessen habe man die Betriebe weiterlaufen lassen, das war die falsche Priorität. Der heutige Bundesgesundheitsminister Lauterbach war zu Beginn der Pandemie noch einfacher Abgeordneter, hatte aber als mahnender Experte erheblichen Einfluss auf die damalige schwarz-rote Bundesregierung. Und jetzt kommt ein lustiger Abschnitt, wie ich finde. Darum schloss er sich selbst auch mit ein, als er sagte, dass vieles von dem, was wir gemacht haben, richtig gewesen sei. Mit eben manchen sehr drastischen Ausnahmen. Was Schwachsinn gewesen ist, wenn ich so frei sprechen darf, sind diese Regeln draußen, sagte Lauterbach und meinte etwa Verbote, sich in Parks aufzuhalten oder ohne Maske joggen zu gehen. Und das war ja wirklich auch eine Überreaktion. Das war ja auch wirklich bonkers einfach so. Weißt du, so, hey Leute, du gehst irgendwie alleine im Wald joggen und so bitte deine Maske anziehen und so. Da dachte ich auch, ey, oh ja, Gott.
Ja. Oder dass auch da natürlich halt der Staat auch massiv interveniert hat, Jugendliche dann irgendwie noch aufgeschrieben hat durch die Polizei, die es gewagt haben, sich irgendwie in den Park zu setzen mit 2 Meter Abstand, die dann gesagt haben, das kann ja wohl nicht sein, hier sind aber mehr als 3 Personen und so. Das war schon krass, das muss man ganz ehrlich so sagen.
Wir haben ja auch eine Folge gemacht zu dem Thema, wo wir auch ein bisschen über die Probleme gesprochen haben, die diese pandemische Notlage und dieses Regieren aus der oder dieses Regieren aus der Notlage heraus mit sich bringen.
Mhm.
Ich würde auch die Punkte, die wir damals gemacht haben, auch nicht komplett zurücknehmen.
Nee.
Andererseits habe ich den Eindruck, dass diese Gesellschaft von einem Extrem jetzt ins andere Extrem gependelt ist. Weißt du, wie ich meine?
Ja, das ist, Noah, ich weiß, in der letzten Folge hast du mir da schon widersprochen, aber das ist relativ häufig so, wenn Menschen traumatische Erfahrungen machen. Sie haben erst eine Überreaktion auf eine mögliche Gefahr und dann eine pathologische Unterreaktion auf die exakt gleiche Gefahr.
Ja, ich muss auch sagen, du kriegst mich immer mehr mit der These. Du wirst die heute ja wahrscheinlich auch noch vertreten.
Ja, auf jeden Fall. Vehement.
Vehement, okay. Ja. Ja, genau. Ich bin auch sehr bereit, dieser These weiter zuzuhören. Ich finde die auch sehr, sehr spannend. Ich habe da ab und zu mal meine Einwürfe, aber grundsätzlich bin ich absolut dabei. Was jetzt das Pendeln von der einen Seite zur anderen angeht, man kann sich ja jetzt mal fragen, was passiert unter dem Radar? Denn
ja,
diese Inzidenz von unter 5, die ist natürlich extrem mit Vorsicht zu genießen. Warum? Man sieht's ja, niemand testet sich mehr. Offizielle Zahlen sind immer schwieriger zu bekommen. Also das Dashboard von der Zeit, du hast es gerade schon gesagt, ist einfach ab dem 24. März irgendwie eingestellt worden. Ich weiß nicht, ob die zu wenig Daten haben oder ob man sagt, ja, die Daten sind eh nicht aussagekräftig, keine Ahnung. Aber diese ganzen Testbuden sind ja zu.
Ja.
Niemand testet sich mehr vor einer Party. Ich weiß nicht, viele Leute denken auch, glaube ich, ja gut, ich huste halt, ich niese halt, whatever.
Ja, also bei mir war es ganz genau so. Also ich finde auch, dass für den Frühsommer relativ viel gehustet wird. Also ich huste auch relativ viel für den Frühsommer. Aber bis ich mich jetzt wirklich mal in die Sachen hier eingelesen habe zur Podcast-Vorbereitung, wäre ich jetzt beispielsweise auch letztes Wochenende, als wir noch ausgegangen sind, niemals auf die Idee gekommen, mir nochmal so einen Schnelltest zu holen, um zu gucken, bin ich eventuell infektiös und ist es dann so eine gute Idee, hier in Hamburg feiern zu gehen? Das ist völlig unvorstellbar für mich gewesen.
Ja, also ich habe das Gefühl, innerhalb eines Jahres ist es so gekippt von, oh ja, es gibt so ein paar Leute, die jetzt keine Maske tragen in der Bahn, bis zu, oh, da ist noch so ein Freak mit Maske.
Ja, ja, so ist das auch. Das ist tatsächlich so. Und ich muss mich da immer wieder mit einschließen, weil ich erlebe das ja auch bei meinem Programm zwischendurch, wenn ich Solo spiele, dass dort immer mal wieder noch Leute sitzen mit Maske und ich dann auch mich bei dem Gedanken erwische, dass ich denke, mein Gott, Leute, kommt. Genießt es doch mal wieder hier zu sein ohne Maske.
Mhm.
Und jetzt denke ich da ein bisschen anders drüber. Jetzt auch nicht in die Richtung gehend, dass ich sage, wir müssen alle wieder Maske tragen oder so, aber die Beschäftigung mit dem Thema verändert dann doch nochmal die Sichtweise.
Ja, beziehungsweise manchmal denke ich jetzt, dieses wieder Zurückfahren der Maßnahmen übertreiben manche Leute halt so ein bisschen, ne? Wo ich mir dann denke, ich sitze jetzt hier in der S-Bahn neben dir und du röchelst dir gerade einen ab. Meinst du nicht, du könntest jetzt mal eine Maske tragen? Also das war doch eigentlich so ein bisschen die Idee, dass die Leute so, das so ein bisschen lernen. Aber ich habe das Gefühl, jetzt wird wieder sich krank auf die Arbeit geschleppt.
Ja, ja.
Es wird wieder ohne Maske hustend in die S-Bahn gestiegen.
Ja.
Also als ob man so sagen würde, nein, ich will einfach nicht, auch wenn es notwendig wäre. Also es ist doch irgendwie...
Autoritäre Freiheit. In anderen Kulturen gilt es aus meiner Sicht vollkommen zu Recht einfach als Unhöflichkeit, sich, wenn man einen Schnupfen hat oder erkältet ist, ohne Maske in so ein öffentliches Transportmittel zu setzen. Und dafür gibt es gute Gründe, rein kulturell, finde ich. Denn ja, ich sehe das in keiner Weise so, dass es völlig in Ordnung zu sein hat, sich mit einer fetten, grippalen Infektion neben mich im ICE zu setzen. Ja, also gerade bei mir ist es ja einfach so, ich bin nicht irgendwo fest angestellt. Ich bekomme kein Krankengeld oder sowas Lustiges.
Mhm.
Wenn ich eine 4-Tages-Tour vor mir habe und dann einen grippalen Infekt bekomme, dann gehen mir ein paar tausend Euro flöten, die mir niemand ersetzt. So, das ist jetzt natürlich ein spezieller Fall, aber es gibt es ja durchaus recht häufig und ich finde, das ist gar nicht so eindeutig, dass es zur bürgerlichen Freiheit gehört, andere auch anstecken zu dürfen, einfach so.
Mhm. Und dieser Blindflug, was das Wissen über die Ausbreitung von Corona angeht, der ist anscheinend auch politisch ein wenig gewollt. Wir springen jetzt immer von der einen Seite des Atlantiks auf die andere. Manchmal geht es hier um Deutschland, manchmal um die USA. Jetzt habe ich wieder einen englischen Tweet dabei von einem Herrn Andrew Damon.
Mhm.
Vom 10. März ist er schon. Er schreibt, dass jetzt an diesem Tag der Johns Hopkins Covid-Data-Tracker quasi beendet wird, so ähnlich wie jetzt auch das Zeit-Dashboard.
Mhm.
Und dann sagt er auf Englisch, John Hopkins says it's because the states stopped timely reporting, but states got instructions from the CDC to limit daily case reporting. The COVID cover-up was coordinated from the White House. Also, Johns Hopkins sagt quasi, ey, das ist, weil die Staaten, weil die einzelnen Bundesstaaten eben überhaupt keine Fälle mehr weiter durchgeben. Aber die Staaten, die einzelnen Bundesstaaten selber scheinen anscheinend Anweisungen von diesem CDC, von dieser staatlichen Gesundheitsbehörde, dieser Bundesgesundheitsbehörde bekommen zu haben, dass sie das eben nicht mehr so raushauen sollen. Und dann dieser Satz, dass es ein Covid-Cover-up gäbe, der vom Weißen Haus inszeniert wird oder vorangetrieben wird, der ist schon natürlich ein ziemlicher Hammersatz. Aber ich glaube schon, dass es so ist, dass dieses Ignorieren von Corona sowohl der Bevölkerung als auch den Regierungen und Administrationen irgendwie zugutekommt, weißt du?
Ja, also ich meine, in Amerika macht das ja, ich will jetzt nicht zu verschwörungstheoretisch werden, aber nochmal doppelt Sinn, denn Joe Biden wurde ja vor allem für diesen Wandel, was die Corona-Politik angeht, auch vom amerikanischen Volk mandatiert. Und deswegen kann ich mir ganz gut vorstellen, dass es gerade in Wahlkampfzeiten vielleicht jetzt nicht unbedingt die attraktivste Geschichte der Welt ist, wenn man dann doch nochmal irgendwie anders über Corona nachdenkt oder vielleicht darüber nachdenkt, was hat die beiden Administrationen jetzt da konkret gegen gemacht.
Was bleibt dann halt noch übrig? Kaum jemand testet sich noch. Diese offiziellen Dashboards werden nicht mehr benutzt oder werden ganz eingestellt. Und dann greift die Epidemiologie oft auf Abwasserproben zurück.
Mhm.
Und in den USA zeigen die aktuell wirklich krasse Mengen an Corona.
Mhm.
Ich habe hier dann auch mal für Deutschland geguckt. Es gibt es nicht für ganz Deutschland. Aber in Bayern gibt es so ein Projekt, das auch mit, ich glaube, 12 Millionen finanziert wurde. Und da ist jetzt mal, also nur ein Beispiel, in München war der Trend im Abwasser am 30. Mai steigend. So, das passt natürlich nicht zu der 3,1-Inzidenz, die auf bestätigte, getestete Fälle zurückgreift.
Richtig.
Aber offiziell gibt es, nicht offiziell, aber eben nach den Daten dieses Abwassermonitorings gibt es zum Beispiel in München oder auch in, ich glaube auch in Nürnberg, eigentlich eine kleine Sommerwelle von Corona, was ja dazu passt, dass die Leute sich da wieder so ein abröcheln. Vielleicht ist da die Immunität schon ein bisschen besser ausgeprägt. Die Leute werden nicht wirklich, fallen nicht wirklich flach, weißt du, wie ich meine? Aber ja, sie sind halt schon erkältet oder krank und vielleicht tragen sie es halt eben auch weiter.
Ganz genau. Und da kann man sich natürlich fragen, ist die Pandemie denn dann tatsächlich wirklich vorbei? Und da gibt es einige Leute, die da ganz klar widersprechen würden. Und das sind nicht etwa nur irgendwelche lustigen Twitterer, sondern durchaus prominente Personen, die eine Expertise haben. Dazu kommen wir dann auf jeden Fall später. Aber wir können uns mal fragen, wozu führt eigentlich dieser Nichtdiskurs, diese Gewissheit, die Pandemie ist vorbei? Was bedeutet das ganz konkret und welche Realität konstruiert man sich da eigentlich zusammen? Und dafür haben wir einen Text ausgewertet von Nate Beer. Möchtest du kurz was zu ihm sagen, Noah?
Ich bin dem bei Twitter so über den Weg gelaufen. Das ist jemand, der quasi so ein professioneller Doomer ist.
Mhm.
Ist jetzt ein bisschen viel gesagt, aber sehr pessimistischer Blick auf die Welt und macht aber trotzdem wirklich interessante Tweets, muss man wirklich locker nehmen, kann man sich nicht zu viel zu Gemüte führen am Tag. Und ich weiß nicht, ob Nate Beer ein Pseudonym ist, kann ich mir schon vorstellen. Er hat auf zumindest auch noch einen Substack, also wo er dann regelmäßig online seine Texte veröffentlicht. Und das sind wirklich oft Schläge in die Magengrube.
Ja, genau. Also er ist auf jeden Fall Diskursanalyst, kann man sagen, und guckt sich an, welche Realität wird eigentlich massenmedial unter die Leute gebracht. Und wie aus einem seiner Texte auch hervorgeht, hat er auch jahrelang in diesem Bereich gearbeitet. Ja, also in welchem Bereich genau, das ist nicht so ganz klar, aber es gibt einen Text über ihn, der erklärt, warum Corona eben keine News mehr ist. Und da sagt er eben auch, er hat ganz, ganz lange in diesem Bereich, in diesem Zyklus gearbeitet. Also er kennt sich also da in dem Bereich aus. Und ich möchte einen Tweet vorlesen, der in diesem Text verlinkt ist und der ganz interessant ist. Und zwar schreibt Dr. wahrscheinlich Lysa Iannatone. Ich weiß nicht, ob ich das hier richtig ausspreche, aber sie wird wissen.
Vielleicht ist
wissen,
es auch italienisch-amerikanisch Iannatone oder so.
Sie wird wissen, dass sie angesprochen ist, wenn sie diesen Podcast hört.
Die ganzen Amerikaner, die unseren Podcast hören, die werden alle wissen, dass sie angesprochen sind.
Jedenfalls schreibt sie: Everyone realizes that not being able to talk openly, honestly, casually about a pandemic virus that upended our lives caused a global mass casualty event that then became persistently high excess mortality rates and a long tail of mass disability is a trauma response, right? Also da macht sie nochmal diesen Take auf, den ich in der letzten Folge schon mal angesprochen habe, nämlich, dass ich persönlich an den Punkt gekommen bin, dass Menschen gerade nicht mehr angemessen auf verschiedene Gefahren in der Öffentlichkeit reagieren, sei es die Klimakrise und wie wir jetzt auch lernen, auch die Covid-19-Pandemie. Und daran schließt auch die Argumentation des Textes an. Mhm. Der Text heißt Freedom.
Freedom.
Freedom, ah ja, Entschuldigung.
Freedom. Was ja ein schönes Wortspiel ist, Freedom.
Ja, genau, es heißt Freedom. Und der Untertitel gibt schon relativ viel Preis. When brute facts collide with social constructions. Ja, also wenn brutale Fakten mit der sozial oder gesellschaftlich konstruierten Realität kollidieren.
Ja, 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 ja. Und da ist ja an was dran.
Da ist er an was dran, ja. Also er macht genau diesen Take auf, den wir auch des Öfteren schon aufgemacht haben, nämlich wir haben hier brutale Fakten Und irgendwie reagieren die Leute komisch da drauf, ja, irgendwie Leute von der FDP stellen sich hin und sagen so, ja, wir können jetzt nicht gegen den Willen der Leute Klimaschutz betreiben und so.
Mhm, ja, das passt ja eigentlich perfekt dazu. Nee, meine soziale Konstruktion ist schon noch wichtiger.
Ja, genau, ja, so ist es halt so, ne? Und jetzt gibt's erstmal so ein bisschen Kulissenarbeit hier im Text und zwar argumentiert Nate Beer dann hier so in die Richtung, okay, wir haben jetzt hier in der letzten Märzwoche 600 Leute in Großbritannien, die an Covid-19 gestorben sind. Und es kam zur gleichen Zeit auch der neue IPCC-Report raus, der im Prinzip nicht alarmierender hätte sein können. Mhm. Und das dann flankiert mit einer Schlagzeile von heute Morgen, und mit heute meinen wir 7. Juni, und zwar gibt es eine neue Studie, die darauf hindeutet, dass die Arktis schon ab den 2030ern eisfrei sein könnte im Sommer, also in den Sommermonaten, und nicht wie angenommen erst ab 2050. Wo man sich so denkt, chillo. Ne? Also das ist das, was halt die Kulisse ist. Und Nate Beer und viele andere denken sich so, okay, warum läuft das hier nicht rauf und runter?
Mhm.
Und da knüpft er so ein bisschen an die Soziologen Berger und Luckmann an, die diesen Begriff der gesellschaftlichen Konstruktion der Wirklichkeit in den Diskurs damals eingeführt haben. In den 60er Jahren ist das gewesen. Und er sagt jetzt im Grunde so, wir haben eigentlich brutale Fakten, aber die gesellschaftlich konstruierte Realität scheint den Leuten deutlich wichtiger zu sein und die wird massenmedial auch deutlich häufiger wahrgenommen.
Und man kann ja auch so leben.
Ja, sehr gut sogar.
Man kann ja immer noch die Nachrichten so ein bisschen wegignorieren, in den Supermarkt gehen, sein Steak grillen, sein Auto fahren. Wenn man aus dem Fenster guckt, hat sich ja noch nichts verändert.
Richtig.
Also ich sehe ja den tauenden Permafrost und die Massen von Menschen, die jetzt an Long-Covid leiden, die sehe ich ja nicht, wenn ich rausgucke, kommen wir ja gleich dann noch zu.
Ganz genau. Also ich glaube, jeder Mensch mit einer ausreichenden Zahl von Gehirnzellen weiß um diese Phänomene und weiß auch, welche unglaubliche Gefahr für die Menschheit von diesen Phänomenen ausgeht. Aber im Alltagsgeschehen spielt es so eben überhaupt gar keine Rolle, weswegen ja auch die Ärztin, die ich eben zitiert habe, da von einer Traumareaktion spricht. Ich kann es nur noch mal sagen, wenn die Psyche von einer Gefahrensituation über längeren Zeitraum überflutet wird,
mhm,
dann wechselt sie von der Übererregbarkeit irgendwann in die Untererregbarkeit. Das nennt man Numbing, habe ich, glaube ich, schon mal hier erwähnt. Die Leute sind betäubt. Und ich beobachte dieses Phänomen, was diese Themen angeht, nicht nur bei mir selber, sondern bei der Gesamtgesellschaft. Das würde ich schon so sagen. Es ist natürlich küchenpsychologisch dahergeschwafelt, ist ja völlig klar. Aber
Nee, aber es gibt auch, ich habe auch letztens noch mal einen Artikel gelesen oder einen psychologischen Artikel von jemandem, der so die Momente aufgezeigt hat, warum Leute klimamäßig nicht aktiv werden. Und eins davon ist zu starke Wiederholung einer bestimmten Nachricht, einer bestimmten Bedrohungslage. Ne? Wenn ich jeden Morgen ankomme und sage, es wird alles ganz schlimm, es wird alles ganz schlimm, es wird alles ganz schlimm, dann sagst du irgendwann, Junge, halt dein Maul, ich möchte jetzt erstmal frühstücken.
Ganz genau. Also sozusagen, wenn ein Gefühl für einen Mechanismus zu lebensbedrohlich wird, dann schützt der Mechanismus sich. Die Psyche sucht Lösungen. Und wenn irgendwann die Aussicht, die Welt geht unter, zu krass ist für den eigenen Mechanismus, dann dissoziiert man. Man spaltet dieses Gefühl ab. Man macht sich taub. Und deswegen bewegt es viele Menschen auch gar nicht mehr, wenn sie so eine Schlagzeile lesen von, okay, das könnte vielleicht viel schneller gehen in der Arktis, etc. pp.
Ja, und das scheint jetzt anscheinend auch so ein bisschen bei Corona passiert zu sein. Also ich glaube, der Wechsel war so im Frühjahr letzten Jahres,
ja.
Pi mal Daumen.
Mhm.
Ich weiß noch, dass im Februar darüber diskutiert wurde, machen wir jetzt irgendwie eine Impfpflicht oder nicht? Wenn du das jetzt vorschlagen würdest, die Leute würden dir ja einen Vogel zeigen.
Ja.
Und dann im Frühjahr habe ich das Gefühl, gab es so einen Klack. Und dann, und das sagt Nate Baer dann ja auch in dem Text, haben sich im Prinzip alle zusammengetan und haben stillschweigend, hatte ich das Gefühl, die Konsequenzen, die die Querdenker ziehen wollen, einfach umgesetzt.
Mhm.
Linke, Liberale, aber auch Rechte. Und niemand hat ja wirklich aktiv die Maßnahmen verteidigt. Also es ist ja niemand auf die Straße gegangen und hat gesagt, so, es kann ja jetzt nicht sein, dass wir jetzt die Pandemie einfach laufen lassen. Das ist ja nicht passiert. Das gab's nicht.
Es gab keine öffentlichen Kundgebungen. Es gab bei Twitter natürlich eine längere Zeit lang so ein paar Leute, durchaus auch prominente Gesichter, die gesagt haben, ey Leute, ihr mit eurem scheiß Freedom Day, Jesus fucking Christ, was ist mit euch? Das gab es durchaus, aber das war kein massenmediales Event. Und du sagst es ganz richtig, Nate Baer schreibt dann auch dieser Post-Truthism, den man immer so diesen Trumpisten und Brexiteers irgendwie so zugeschustert hat, das ist eben zu einem kollektiven Phänomen geworden. Und er schreibt, People of all political flavors have united like never before to socially construct a reality in order to deny natural reality.
Ja.
Jetzt kommt dann dieser Freiheitsbegriff zu Trage. Denn er sagt dann so, okay, historisch betrachtet, wie rechtfertigt man die Aufrechterhaltung einer illusionären gesellschaftlichen Realitätskonstruktion? Und die Antwort lautet häufig durch Gott, also durch Religion im weitesten Sinne. Man bezieht sich auf einen höheren Zweck, der schon weiß, was er da tut. Und er sagt jetzt aber, gut, in, naja, weitestgehend säkularisierten Gesellschaften kann ja Gott sozusagen als Weltrichter nicht mehr für alle die große Projektionsfläche sein. Und er schreibt dann dementsprechend, we need a new God to justify our behaviors. Und dieser neue Gott, und jetzt wird es ganz interessant, ist für ihn der Individualismus oder eben die Freiheit im Spätkapitalismus.
Genau, aber die Freiheit, Sachen zu tun, ne?
Ganz
eben
genau.
Nicht die Freiheit von, also die Freiheit von Krankheit, die ja auch, ne? Also kann ich ja auch sagen, hey, ich hätte gerne meine Freiheit von der Bedrohung Long-Covid zu bekommen. Die zählt nicht so richtig.
Ja.
Sondern es zählt die Freiheit, irgendwas zu tun, was ich möchte, ne? Also ich möchte jetzt auf die Balearen fliegen und ich darf es nicht wegen irgendwelcher Restriktionen. Nee, das geht nicht. Da muss die Restriktion weg.
Ganz genau. Es geht nicht mehr darum, dass man sagt, ich möchte nicht mehr, dass mir etwas angetan wird oder dass ich in irgendeiner Weise eingesperrt bin, sondern man sagt ganz klar, ich möchte etwas tun dürfen.
Also die Freiheit des Einzelnen zu tun, was er möchte, der Preis dafür steigt ja immer weiter, dass das noch aufrechterhalten wird, diese Freiheit. Wir erinnern uns auch an das, was wir in der Folge zu Philipp Lepenis Verbot und Verzicht gemacht haben. Aber dieser Preis muss einfach bezahlt werden in dieser Logik der kapitalistischen Akkumulation und der Freiheit, die damit einhergeht.
Ganz genau. Und daraus folgert er eben, wenn man diesen autoritären Freiheitsbegriff erstmal absolut setzt. Freiheit als das Recht des Einzelnen, einfach alles tun zu dürfen, was er oder sie begehrt. Sei es das Fahren von SUVs, sei es Kurzstreckenflüge, Privatjets, aber auch sich mit einer Covid-19-Erkrankung in den gefüllten Bus setzen zu dürfen. Diese Form gesellschaftlich konstruierter Realität, Freiheitsrealität, die kollidiert aus seiner Sicht irgendwann notwendigerweise auf brutale Weise mit diesen sogenannten Brute Facts, mit dieser Natural Reality. Und das sehen wir ja jetzt auch gerade aktuell. Ne, wenn man die IPCC-Berichte liest, dann wird einem komplett anders. Also diese Realitäten krachen bereits erheblich aufeinander. Und wir sehen es ja jetzt sogar gerade realpolitisch in Deutschland. Wir teilen uns gerade als Gesellschaft auf in Leute, die sagen, okay, alles klar, ich klebe mich jetzt hier an die Straße, scheiß drauf, Alter. Was geht hier eigentlich ab? Oder ich stelle mich in Leipzig hin und protestiere gegen einen autoritären Staat, weil hier alles irgendwie vor die Hunde geht. Und dann gibt es die anderen Leute, die sagen halt so, ich habe keinen Bock auf den Klimawandel. Ich will das einfach nicht.
Und ich habe auch keinen Bock auf Corona.
Und ich habe auch einfach keinen Bock auf Corona, also ist mir einfach alles scheißegal.
Ja, also es ist ja wirklich auch fast schon eine infantile Reaktion.
Ja.
Ich verschließe jetzt meine Augen davor, ich will nicht, dass das so ist und dann ist es jetzt auch nicht so. Das ist wirklich heftig Und jetzt könnte man natürlich sagen, hey, was will denn dieser Nate Bear? Wir haben doch gerade jetzt hier am Anfang gesagt, hey, die Infektionen sind gar nicht so schlimm. Wie gesagt, immer noch mit einer kleinen Klammer dahinter, weil wir ja im Blindflug sind. Aber das, was Nate Bear sagt und was er auch in vielen Posts immer wieder hochbringt und versucht, in die öffentliche Wahrnehmung zu rücken, ist, dass Corona eben nicht das ist, als was es häufig betrachtet wird, nämlich als so eine irgendwas zwischen Erkältung und Grippe. Wir haben, und ich habe diesen Abschnitt bei uns im Dokument mal mit die Pandemie nach der Pandemie übertitelt. Wir haben eine ganz andere Krankheit vor uns. Das, was bei Corona passiert im Körper, ist was anderes als das, was bei einer normalen Grippe oder einer normalen Erkältung passiert. Der Virus ist immunevasiv, erste Sache. Zweite Sache, der Virus ist mittlerweile, spätestens seit der Omikron-Welle oder seit der Omikron-Struktur, keine primäre Lungenkrankheit mehr, sondern eigentlich eine kardiovaskuläre Krankheit, die dich auf der zellulären Ebene angreift und in jedes Organ reingehen kann. Long-Covid ist nicht so eine seltene Sache, wie man sich das vielleicht denkt. Am Anfang der Pandemie dachte ich auch, oh, okay, es gibt jetzt irgendwie so ein, zwei Leute, die sind ein bisschen jünger und irgendwie geht's denen schlecht danach. Und ich war so, hey, come on, ganz ehrlich. Und als ich das erste Mal Corona hatte, jetzt können wir nämlich auch mal hier gleich eigene Krankheitsgeschichten hochbringen. Als ich das erste Mal Corona hatte, dachte ich auch so ein bisschen, ja, okay, das war jetzt irgendwie nicht schön. Aber so schlimm war es jetzt auch nicht, wie ich das dachte. So. Und jetzt hatte ich aber zum zweiten Mal Corona, kann ich auch gleich nochmal ein bisschen besprechen. Und seitdem habe ich einfach an Lebensqualität eingebüßt. Und ich glaube, dass ich so eine ganz, ganz softe Form von Long-Covid selber habe. Ich habe mal eine überblicksartige Liste der Symptome einfach mal kurz mitgebracht, die Leute teilweise Monate, teilweise aber auch noch jahrelang nach ihrer Infektion belasten und quälen.
Ja.
Also, es geht los. Ganz kurz. Luftnot, Kurzatmigkeit, Druck auf der Brust, Herzrasen, Schwindel, Kopfschmerzen, Angstzustände, Panikattacken, Erinnerungsverlust, Konzentrationsstörungen, Sensibilitätsstörungen, Schlafstörungen und ganz am Ende das sogenannte Fatigue-Syndrom, bei dem also auch schon die alltäglichsten Aufgaben zu anhaltender Erschöpfung führen. Wir kommen gleich nochmal kurz drauf zurück. Das wird dann dein Part. Man nennt diese Krankheit auch myalgische Enzephalomyelitis, was ich niemals in meinen Kopf bekommen werde. Die Kurzform ist aber MECFS. Das ist wirklich nochmal ein Hardcore-Ding. Da kommen wir gleich noch drauf.
Da wird einem auf jeden Fall ganz anders. Also mir wurde da ganz anders. Es ist wirklich, ja, aber später mehr dazu.
Wenn ich mich jetzt selber so betrachte, es geht mir auf jeden Fall jetzt wieder so langsam ein bisschen besser, aber ich hatte sowas wie eine Infektion des Brustkorbes oder sowas. Ich habe da immer noch keine richtige Diagnose zu. Verbunden mit so Herzbeschwerden und Herzpalpitationen. Das ist ganz gruselig. Du hörst dein eigenes Herz schlagen.
Mhm.
Erstmal klingt das nicht so schlimm, aber das macht dich wahnsinnig.
Natürlich.
Und ich habe auch Erinnerungsstörungen und Wortfindungsprobleme. Die sind nicht so schlimm. Also ich habe noch eine softe, sehr softe Version. Ich kann morgens aufstehen und zur Arbeit gehen, das geht, aber es ist wirklich kein Spaß. Also ich sag allen Menschen, versucht Corona zu vermeiden wie der Teufel das Weihwasser, weil auch die zweite Infektion schlimmer ist als die erste, die dritte schlimmer als die zweite, die vierte schlimmer als die dritte. Es ist wie, als ob dein Immunsystem und dein ganzer Körper regelmäßig einfach vollkommen zusammengeschlagen werden.
Ja. Das berichten ja im Übrigen auch alle Menschen, die an Long-Covid erkrankt sind. Es gibt da ja durchaus einige prominente Gesichter, die immer mal wieder berichtet haben, so, ich habe für einen Text, den ich für irgendeine Redaktion schreiben musste, den ich normalerweise in anderthalb Tagen runtergerissen bekomme, einen Monat gebraucht. Weil ich konnte einfach nicht länger als eine halbe Stunde es aushalten, einen Text zu lesen, am PC zu sein, etc. pp. Diese Gefahr wird gesellschaftlich so unglaublich unterschätzt, weswegen wir natürlich diese Folge auch so ein bisschen aus einem Solidaritätsgefühl heraus produzieren und aufnehmen, weil diese Leute wirklich in kolossaler Weise alleingelassen werden, aus meiner Sicht.
Ja, also es gibt einmal die Tendenz, dass Ärzte und Ärztinnen einen auch nicht so ganz richtig ernst nehmen. Sobald man zum Beispiel sagt, dass man Panikattacken hat, sind alle super schnell so, ah ja, okay, ja, ja, Panikattacken. Aber dabei sind Panikattacken einfach eine Nebenwirkung von Long-Covid. Also das ist einfach ein weiteres Symptom, was du dann hast, was zu dem Syndrom dazugehört. Die sorgen nicht für den Rest. Du kannst auch Herzprobleme haben, etc. pp. Und damit fangen wir jetzt mal an. Ich habe hier nochmal einen Artikel, auch wieder aus den USA. Ich habe aber einen Abschnitt ins Deutsche übersetzt. Seit Beginn der Covid-19-Pandemie sind die Todesfälle durch Herzinfarkte in allen Altersgruppen in den USA häufiger geworden. Dies geht aus einer Studie des Cedars-Sinai-Krankenhauses in Los Angeles vom September 22 hervor. Welche Altersgruppe ist am stärksten betroffen? Menschen zwischen 25 und 44 Jahren, die in den ersten beiden Jahren der Pandemie einen relativen Anstieg der Herzinfarkt-Todesfälle um 29,9% verzeichneten. Was bedeutet, dass die tatsächliche Zahl der Herzinfarkt-Todesfälle fast 30% über der vorhergesagten Zahl lag? Und jetzt kommt Dr. Susan Cheng, die Kardiologin an diesem Krankenhaus ist, und sie sagt, junge Menschen sollten eigentlich nicht an einem Herzinfarkt sterben. Sie sollten eigentlich überhaupt keinen Herzinfarkt bekommen.
Mhm.
Und der ich mich auch sehr viel jetzt aufgrund meiner eigenen Gesundheitssituation damit beschäftige, jetzt ziehe ich hier komplett blank, aber ist auch egal. Also das ist manchmal auch so ein sich selbst verstärkendes Ding. Also ich habe einfach Schiss davor, seit ich diese Herzpalpitation habe, dass ja, da irgendwas ist. Ich war jetzt bei der Kardiologie, die haben dann wieder gesagt, ist vielleicht irgendwas anderes, vielleicht ist es muskuloskeletal und so weiter. Wow, also es ist wirklich, man ist in einer ganz, ganz komischen Situation.
Aber das macht doch auch wahnsinnig Sinn, dass die Psyche dann auch mit Panikattacken reagiert. Weil die Panikattacke ja erstmal ein Ausweis von innerem Kontrollverlust ist. Panik bedeutet ja einfach nur erstmal, der Körper schüttet Hormone aus, die den Mechanismus dazu befähigen sollen, ich muss hier reagieren und zwar auf eine krasse Weise. Ich muss entweder wegrennen oder ich muss irgendwas bekämpfen.
Ja.
Und wenn man nicht weiß, was im eigenen Körper vorgeht, Alter, du gehst ja, Jesus fucking Christ, so, ich meine, wenn du das machst, dann kann ich es auch machen. Ich habe jetzt nicht mit Long-Covid oder sowas zu kämpfen. Aber ich hatte Anfang des Jahres einen schweren psychischen Zusammenbruch und wusste auch nicht so ganz genau, was passiert hier gerade eigentlich mit mir. Ich bin in meiner Lebensqualität massiv eingeschränkt. Ich bin durchgehend unfassbar zittrig. Ich habe schwere Symptome von Angststörungen, mit denen ich jeden Tag umgehen muss. Ich bin emotional unfassbar abgestumpft. Es dringt nichts mehr zu mir vor. Und dann dauert es ja auch einige Monate, bis du erstmal durch diesen Diagnosezyklus durchkommst. Und selbst da ist ja auch vieles Verlegenheit, ne? Also man weiß eben nicht immer sofort, was man hat. Und so eine Therapeutin, die dann vor einem sitzt, die muss ja auch erstmal Biografiearbeit mit einem leisten, um überhaupt dahinter zu kommen. Also dieser Moment von, es geht mir wirklich existenziell schlecht, aber ich weiß nicht genau, woran das liegt. Das verstärkt nochmal diese Angstsymptome erheblich. Also ich kann mir gut vorstellen, was da dann passiert bei Leuten, die darunter leiden.
Also und man kann ja mal einfach mal in diesen Subreddit Covid-Long-Haulers oder sowas oder Long-Covid gehen. Die Leute, da gibt's Leute, die schreiben Sachen wie, ja, ich bin jetzt suizidal, jeden Morgen, wenn ich aufwache, habe ich das Gefühl, mein ganzer Körper ist sauerstoffunterversorgt. Leute, die nicht mehr aufstehen können. Und da kommen wir jetzt mal hin. Und da bin ich zum Glück von verschont. Also ich bin eher so in der Kategorie Herzmensch, sage ich jetzt mal, was Long-Covid angeht.
Also ich würde Mark Forster wahrscheinlich auch über sich sagen.
Also ich habe das Gefühl, es gibt so drei Hauptsachen. Einmal neurologische Sachen, wo man jetzt davon ausgeht, dass es gar nicht so wirklich davon rührt, dass Corona so krass das Nervensystem angreift, was auch passieren kann, sondern dass es eben die Blutgefäße im Gehirn angreift.
Mhm.
Und jetzt gibt es auch die ersten Fälle von Early-Onset-Demenz. Also es scheint anscheinend so zu sein, dass Corona quasi eine Frühdemenz triggern kann. Mhm. Dann gibt es noch so die Kategorie Herzbelastung. Und das Dritte, und das ist eigentlich das Hauptsyndrom, wenn du das hast, dann hast du richtig die Arschkarte gezogen, ist ein absolutes Müdigkeitssyndrom. Ich habe gerade schon von MECFS gesprochen.
Ja.
Und du hast dich nochmal ein bisschen reingekniet. Lass die Höllenhunde los.
Es ist wirklich, also ich konnte das nicht glauben. Ich will das wirklich nicht übertreiben, aber es wird einem wirklich ganz anders, wenn man sich damit beschäftigt. Und zwar gibt es eine Bewegung, die da heißt Millions Missing, die auf die weltweit Millionen von Menschen hinweisen möchte, die eben an ME, diesem myalgischen Enzephalomyelitis, erkrankt sind. Ja, es ist besser bekannt als chronisches Fatigue-Syndrom, kurz CFS. Mhm. Die gute Frau Professor Dr. Carmen Scheibenbogen von der Charité in Berlin geht davon aus, dass die Covid-19-Pandemie Stand jetzt, doppeltes Ausrufezeichen an dieser Stelle, nur Stand jetzt, von weiteren 150.000 CFS-Betroffenen ausgeht, die sozusagen von der Covid-19-Pandemie hervorgebracht wurden.
Deswegen Pandemie nach der Pandemie. Ne?
Genau. Und das Hauptsymptom von CFS ist, dass der Körper viel längere Regenerationszeiten nach einer Anstrengung braucht. Damit ist jetzt nicht so dieses Long-Covid-Ding gemeint, ne? So von wegen, ich steige eine Treppe hoch und muss mich erstmal 20 Minuten hinlegen. Das ist ja schon schlimm genug. Aber wovon hier die Rede ist, ist, dass 60% der Erkrankten nicht mehr arbeiten können. Und mit nicht mehr, damit ist gemeint gar nicht mehr. Wirklich im Sinne von Behinderung. Mhm. 25% der Erkrankten sind ans Haus oder an ihr Bett gebunden.
Du bist eigentlich bettlägerig dann.
Und da ziehe ich jetzt etwas vor, was wir eigentlich später berichten wollten. Ich habe einen ZDF-Beitrag gesehen über eine junge Frau, irgendwie 19 oder so, die ihr Abitur machen wollte und dann an MECFS erkrankt ist. Und das ist wirklich, also mir kamen halt literally die Tränen, als ich diesen Beitrag gesehen habe, weil diese junge Frau liegt einfach 24/7 in einem komplett abgedunkelten Zimmer mit Sonnenbrille und so Lärmschutzkopfhörern und ist im Prinzip nicht mehr ansprechbar. Die kann sich nicht mehr irgendwelchen Reizen aussetzen, sei es Licht oder Geräusch. Die reagiert überempfindlich auf Berührungen.
Ja, also Sexualität kannst du dir komplett abschminken.
Kannst du komplett vergessen. Völlig vorbei. Seit 8 Monaten völlig unverändert. Und ihre Mutter sagt halt so in diesem Beitrag mit Tränen in den Augen, dass sich ihre Tochter jetzt halt auch einfach angemeldet hat bei einem Sterbehilfeverein, weil sie halt einfach sagt so, ich kann so dauerhaft einfach nicht leben. Das geht halt nicht. Und sie sagt halt selber so, es fühlt sich halt an, wie als wäre ich bereits gestorben.
Ja, du wirst eigentlich lebendig begraben, ne?
Und das sind diese 25%, von denen hier die Rede ist, so.
Gut, vielleicht ist sie jetzt nochmal extrem,
das
aber
kann
ich habe jetzt auch im erweiterten Bekanntenkreis über 3-4 Ecken, weiß ich auch von einer Person, die ich jetzt selber nicht persönlich kenne, die genau in so einem Zustand ist.
Ja.
Einfach ans Bett gebunden.
Ja.
Hält nichts mehr aus. Ist einfach kaputt.
Und das ist total krass. Die Deutsche Gesellschaft für MECFS schreibt auf ihrer Website, dass gut die Hälfte der Long-Covid-Erkrankten nach einem halben Jahr Erkrankungsdauer die Diagnosekriterien für MECFS erfüllen. Wie gesagt, das muss nicht unbedingt dieser ganz, ganz schwere, chronifizierte oder gar progressive Verlauf dieser Erkrankung sein. Aber über die Hälfte der Long-Covid-Erkrankten sind wirklich massivst in ihrer Lebensqualität eingeschränkt, in ihrer Alltagsfähigkeit eingeschränkt. Mhm. Und das ist wirklich krass, vor allem wenn man sich anguckt, dass verschiedene Studien gerade zu dem Ergebnis kommen, dass etwa 3-7% der Deutschen von Long-Covid betroffen sind. Ja, also das wird sich noch ordentlich erhöhen, diese Zahl. Und du hast es ja am Anfang auch angesprochen, es gibt ja überhaupt gar kein Screening. Mhm. Es gibt überhaupt gar kein richtiges Long-Covid-Screening, weil die Diagnose offenbar schwierig zu stellen ist. Mhm. Und weil ja viele Leute einfach auch darüber nicht Bescheid wissen und sich halt einfach denken so, ja, keine Ahnung, irgendwie komme ich nicht so richtig in Tritt so seit geraumer Zeit. Hm. Keine Ahnung. Also eigentlich bräuchte es ja vielleicht irgendwie auch über 116, 117, diese Struktur, die ja jetzt schon angelegt ist, bräuchte es eigentlich so ein Screening, dass mal wirklich jeder Mensch sich irgendwie zumindest durchchecken lässt, um zu gucken, wie bin ich gerade so im Alltag? Also was ist so mein Energielevel? Wie nehme ich eigentlich an sozialen Interaktionen teil? Also dieser Verdrängungsprozess ist schon wirklich ganz enorm.
Nochmal einmal kurz ein Tweet, um jetzt voll in die in den Abgrund einfach mit dem Körper rein. Von Anthony J. Leonardi, PhD, Twitter-User. Er schreibt auf Englisch, "This is going to make lots of people angry at me and I understand. If Omicron reinfections average 6 months and long COVID rates for reinfections remain 10 to 20%, the rate of long COVID in the USA per lifetime will be over 99.9%. Auf Deutsch also, wenn du dich regelmäßig mit Omikron reinfizierst und bei einer Reinfektion ist die Rate der Leute, die dann Long Covid bekommen, immer jeweils 10-20%. Das heißt, du hast jeweils immer eine Fünftel Chance, dass du die Long Covid Abfahrt nimmst. Dann ist die Rate von Long Covid in den USA in der durchschnittlichen in einer Lebenszeit eigentlich 100%.
Ja.
Wenn wir das also jetzt quasi weiterlaufen lassen und einfach, ach ja, jeder reinfiziert sich halt ab und zu mal. Jeden Winter kriegt man nochmal einmal kurz Corona. Wir wissen auch gar nicht genau, wie weit das jetzt im Land verbreitet ist, aber fuck it. Dann wirst du irgendwann eine substanzielle Masse der Bevölkerung haben, die einfach, man sagt auch Mass Disability Roulette. Also es wird einfach eine Form von massenhafter Verschlechterung der Lebensqualität und einer Reduktion von Lebenszeit geben. Das wird... Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll.
Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, diese zwei Dudes, die da ihren lustigen Diskussionen-Podcast machen, was wissen denn die schon? Drosten sagt doch auch nicht, dass das so eine große Gefahr ist, etc. pp. Das ist doch irgendwie ein Twitter-Phänomen von irgendwelchen Leuten, die einfach panisch sind. Da muss man ganz klar sagen, nein. Denn, um mal eine kleine Referenz zu nennen, Akiko Iwasaki, eine Forscherin, hat vor wenigen Tagen den Else Kröner Fresenius-Preis für Medizinforschung erhalten, dotiert mit 2,5 Millionen Euro. Mhm. Diese Person gilt als absolute Expertin auf diesem Gebiet ME-CFS. Ganz, ganz viel Forschung zum Thema Long-Covid. Mhm. Und heute Morgen am 7.6. ist ein Interview mit ihr in der FAZ erschienen. Und das ist wirklich, also jetzt wird uns allen das Gehirn schmilzen, weil es ist wirklich einfach völlig psycho. Und zwar, die Frage von der FAZ ist, für wie gravierend halten Sie das Problem der Spätfolgen? Bleiben Sie bei Ihrer früheren Aussage, dass es sich bei Long-Covid um die Pandemie nach der Pandemie handelt? Ne, wir erinnern uns, du hast diese Formulierung hier auch verwendet und sie setzt jetzt noch einen drauf. Sie sagt nämlich, eigentlich muss es heißen, die Pandemie in der Pandemie. Es ist noch lange nicht vorbei. Zig Millionen Menschen leiden bereits an Long-Covid nach einer Infektion. Und denken Sie an die vielen Infektionswellen, die noch bevorstehen. Offiziell geschätzt sind es heute 65 Millionen Long-Covid-Opfer. Diese Zahl basiert auf den Studien, mit denen man auf etwa 10% der Infizierten kommt. Wahrscheinlich sind es aber schon heute sehr viel mehr Menschen und es werden wohl noch viel mehr werden. Wir haben einfach keine guten Zahlen. Und jetzt kommt der absolute Hammer. Frage von der FAZ. Könnte sich bewahrheiten, was inzwischen immer öfter diskutiert wird, dass Long-Covid in eine Demenz mündet, weil das Virus oder seine Bestandteile sich in Blutgefäße und im Gehirn eingenistet hat oder dass Covid-19 Krebs auslöst, weil es zu diesen chronischen Entzündungen im Körper kommt? Zurzeit gibt es alle möglichen Diskussionen um Alzheimer, neurodegenerative Krankheiten durch Covid. Es gibt tatsächlich nach SARS-CoV-2-Infektionen dieses erhöhte Risiko für andere Erkrankungen, selbst ohne die typischen Long-Covid-Symptome. Und sie sagt so, ja, das macht mir wirklich Sorgen, wenn ich ehrlich bin. Das sind Probleme, über die wir wahrscheinlich erst in der Zukunft wirklich Bescheid wissen. Und das war der Moment, wo ich so dachte, okay, also die Person, die jetzt hier gerade wirklich einen riesigen Forschungspreis bekommen hat, weil sie seit 20 Jahren sich dazu informiert, sagt halt basically so, ja, das ist nicht ganz unwahrscheinlich und wir wissen noch überhaupt nicht, was da auf uns zukommt. Und das,
ja.
Daran anschließend, nach dieser Recherche muss ich wirklich sagen, ich weiß jetzt, was Nate Baer meint mit sozial oder gesellschaftlich konstruierter Realität, weil die Brute Facts, ja, also deuten zumindest auf eine ganz andere Sachlage hin.
Gut, wir enden jetzt so ein bisschen mit dieser extrem negativen Sicht. Ja. Es kann ja auch sein, dass es jetzt forschungsmäßig, medikamentemäßig da noch einiges geben wird, was die Situation der Menschen verbessern wird. Und vielleicht wird es dann auch Mittel geben, die gegeben werden können, wenn man gerade akut infiziert ist. Das ist ja jetzt schon so. Ja. Es gibt ja akute antivirale Medikamente, die sollte man möglichst fix einnehmen, wenn man an Corona erkrankt ist. Ich glaube, Paxlovid ist eins. Ich will mich da aber jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Insgesamt muss man aber sagen, dass dieses Herunterspielen, dieses Normalität vortäuschen, dieses Stigmatisieren auch von Leuten, die jetzt aktuell davon betroffen sind und eben schon 2 oder 3 Corona-Infektionen durchgemacht haben und einfach sagen, hey Leute, es ist kein Spaß und denen möchte ich mich gerne anschließen. Ich bin einer der Freaks, die in der Bahn Maske tragen, weil aber auch meine Reise durch die Pandemie mich jetzt an den Punkt geführt hat, wo ich als relativ junger Mann jetzt ein halbes Jahr mit einer gesundheitlichen Lage zu tun habe, die ich vorher so noch nie hatte und die wirklich einfach bedrohlich erscheint. Ich wünsche das keinem. Und wenn ich jetzt weiß, ich bin noch einer, der quasi Glück im Unglück hatte,
ja,
ich lieg nicht 24 Stunden da. Ich kann sogar noch arbeiten gehen, ich kann sogar jetzt hier noch einen Podcast aufnehmen und ich kann sogar auch morgens ein bisschen trainieren. Ich komme da jetzt so langsam wieder raus. Mhm. Aber es hat mich ein halbes Jahr meines Lebens und vielleicht auch noch ein bisschen länger wirklich, wirklich viel gekostet. Und wenn ich diese Nachrichten sehe, von wegen, kann Demenz verursachen, kann Krebs verursachen, kann führt zu Dauerentzündungen im Körper, ich muss wirklich auch immer darauf achten, dass mich das nicht zu sehr mitnimmt.
Das kann ich verstehen. Ja? Und ich meine, es ist ja auch so, wir wollen ja gar nicht sagen, wir liegen hier goldrichtig. Also dafür kennen wir uns zu wenig aus. Unsere Aufgabe mit diesem Podcast ist es ja nur darauf hinzuweisen, dass da Diskurs fehlt. Und zwar in erheblichem Maße. Also da wünscht man sich doch auch jetzt mal eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Positionen, die unterschiedliche Modelle prognostizieren etc. pp. Weil wir haben ja beispielsweise bei der Entwicklung der Impfstoffe gemerkt, so ein massenmedialer Aufschrei, eine massenmediale Besprechung kann solche Prozesse, solche Forschungsprozesse ja auch immanent beschleunigen. Und das scheint mir doch sehr, sehr notwendig. Von daher wünschen wir uns auf jeden Fall wieder mehr Berichterstattung. ich bin da pessimistisch, aber ich dachte, wir weisen einfach mal drauf hin.
Genau, noch dazu eine ganz kurze Information. Ich habe letztens dann auch gelesen im Zusammenhang mit dieser Recherche, ich habe es leider nicht mehr gefunden, aber das Forschungsgeld, das für ME/CFS ausgegeben wird, und jetzt halte ich fest, wir haben jetzt gerade diese Krankheit beschrieben und was die mit den Leuten macht, ja? Das Forschungsgeld dafür ist weniger als das für fucking Haarausfall. Ach, du also irgendwie denke ich mir auch manchmal, irgendwas ist nicht so ganz richtig mehr. Irgendwas ist verschoben in dieser Welt.
Ja, also die Realitätsebenen, man kann es nur immer wieder sagen, gehen doch immer stärker auseinander. Und das sollte wirklich allen aufgeklärten Menschen eine Heidenangst einjagen. Das ist die richtige psychische Reaktion auf sowas.
Genau, das ist schon mal eine ganz gute Zusammenfassung. Wir enden jetzt mit einem Tweet von T. Ryan Gregory. Ich habe den mal ins Deutsche übersetzt und ich glaube, damit können wir dann den Sack zumachen. Er schreibt: Leider bin ich der Meinung, dass die Verharmlosung durch vertrauenswürdige Experten, die Politisierung von Eindämmungsmaßnahmen, die Normalisierung von Krankheit, die Förderung infektionsbasierter Immunität und die Betonung individueller Entscheidungen anstelle kollektiver Maßnahmen dazu geführt haben, dass wir für die nächste Pandemie weitaus schlechter gerüstet sind.
Das glaube ich auch.
Und das ist natürlich wirklich irgendwie depressing, um es mal freundlich zu sagen.
Absolut.
Weil ich dachte, okay, jetzt lernen die Leute, jetzt ist man darauf besser vorbereitet, man weiß, wie man in Zukunft damit umzugehen hat. Aber so wie es jetzt aussieht, dadurch, dass dieser, ich sag jetzt mal ganz frech, Vulgärliberalismus, ja, you do you, ne, wenn du krank wirst, ja, blöd für dich, dadurch, dass dieser Vulgärliberalismus im Prinzip am Ende gewonnen hat, sind wir, glaube ich, eigentlich für das nächste Mal schlechter dran. Weil wenn die nächste Krankheit ausbricht, wenn die nächste Pandemie losgeht, werden alle so wenig Bock drauf haben, ja, vielleicht immer noch in dieser Realitätsverleugnung verharren, ja, dass es einfach noch beschissener wird. Ich hoffe, es wird nicht so. Ich hoffe, es wird nicht so. Es gibt ja auch noch Hoffnungsmomente. Und ich will uns jetzt auch nicht hier so in so ein komplettes Depri-Loch führen am Ende. Aber ja, du verstehst jetzt wahrscheinlich, in was für einem Zustand ich war, als ich dich auf das Thema gebracht habe damals.
Ja, ich bin dir auf jeden Fall sehr dankbar, weil das einfach bei mir dazu geführt hat, dass ich sozusagen aus meiner gesellschaftlich konstruierten Realität aussteigen konnte und mich den Brute Facts zuwenden konnte. Und das ist ja allein schon mal auf intellektueller Ebene eine Bereicherung. Damit sagen wir vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr könnt uns natürlich gerne etwas spenden, wenn euch unsere Arbeit soweit gefällt, unter paypal.me/diskursionen.
Yes. Genau. Lasst euch trotzdem nicht unterbekommen, die ihr uns zuhört. Genießt trotzdem das Leben trotz Corona. Das sollte man vielleicht auch nochmal sagen.
Auf jeden Fall.
Ich glaube, wenn man eine gute Psyche hat, wenn man sich auch Lebensfreude zugesteht und sich auch mal was gönnt, dann ist man auch grundsätzlich besser ausgerüstet, um mit den Problemen dieser Welt sich rumschlagen zu können.
Außerdem muss man doch ja erstmal einen Begriff vom guten Leben haben, um es auch gegen Idioten verteidigen zu können.
Das Wort zum Sonntag kam von Herrn Kindler. Sehr schön. Ja, macht's gut.
Ciao, ciao.